Also ich muss für mich festlegen, in welchen Bereichen gebe ich meine Energie und mein Herzblut rein. Und ich habe für mich vor längerer Zeit festgelegt, dass das auf jeden Fall die Dinge sind, wo den Kindern unmittelbar beim Lernen unterstützen und gleichzeitig für das Wellbeing in der Schule sorgen und meinen Lehrkräften die Möglichkeit zu bieten, gut arbeiten zu können.
Und es gibt zunehmend Schulleitungen, die sagen, wir probieren es einfach aus.
Ja.
Und dann sehen wir, was passiert. Und wenn es nicht funktioniert, versuchen wir einen anderen Weg, aber wir machen jetzt erstmal was. Und das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, wie viele sich da was trauen.
Und ich kann das auch gar nicht mehr leisten. Die Aufgaben sind so multiperspektivisch geworden und umfangreich. Ich brauche da eine gute geteilte Führung. Ich muss Menschen finden, die auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss sie befähigen und kompetent machen. Und sie müssen auch das, ich würde sagen, die Unterstützung durch das Kollegium erfahren.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Auftrag Aufbruch spricht über Leadership für die digitale Transformation von Schule. In dieser Folge geht es gezielt um die Rolle von Schulleitung und dem, was Schulleitung braucht und machen kann. Mein Name ist Joran Moos-Merholz. Heute in der Folge haben wir zwei Gäste dabei, die ich kurz vorstellen möchte. Und dann gucken wir mal, dass wir sie lange zu Wort kommen lassen, weil ich weiß schon aus den Lebensläufen, dass sich das lohnt. Ich versuche deswegen die Lebensläufe mal so auf 3 oder 4 Stationen zu begrenzen. Maren Wichmann ist da. Sie leitet in Schleswig-Holstein seit Juli 2023 das Leadership Lab. Vielen Dank, dass du da bist. Kannst du in einem Satz sagen, was das Leadership Lab macht?
Wir gestalten einen Experimentierraum für Führungskräfte, also Schulleitung und Schulaufsicht, die neue Themen bearbeiten in innovativen Settings.
Angesiedelt, habe ich gelesen, ist beim Bildungsministerium. Dazu wird es getragen von der WIM-Stiftung und der Nordmetall-Stiftung. Mhm. Und es geht bei dir in der Arbeit aber auch schon länger um die Frage, was braucht Schule auf Leadership-Ebene? Ich habe gelesen, dass du davor lange Zeit bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung tätig warst, unter anderem als Abteilungsleiterin Programme bei dem Programm Ganztägig Bilden. Und davor, habe ich gelernt, warst du an der deutsch-dänischen Schule in Kopenhagen in Verantwortung.
Ja, da war ich für Finanzen verantwortlich für 2 Jahre. Das prägt einen natürlich ganz besonders, weil Bildung doch anders gelebt wird in Skandinavien.
Wir springen bei der Vorstellungsrunde unserer beiden Gäste vom Norden in den Süden, wo Marlon Lamour zu Hause ist. Erstmal vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Schulleiter an der Freihof-Realschule in Baden-Württemberg seit 2021. Nebenbei noch fortbilden, aber dazwischen hätte ich schon die erste oder nullte Frage. Wolltest du schon immer Schulleiter werden?
Nein, das war tatsächlich mehr so eine Art Unfall. Mehr dazu vielleicht gleich im Folgenden.
Okay. Und jetzt bist du nicht nur Schulleiter, sondern auch noch Fortbildner, also Referent zum einen am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Stuttgart und an der Akademie für Innovatives Management in Heilbronn. Zu den Themen Führungskräfte, Fortbildung und Transformationsmanagement in einer Kultur der Digitalität.
Jawohl.
Gut, dass wir noch 59 Minuten Zeit haben, diese ganzen Themen jetzt auszubreiten. Bevor wir nochmal auf das Thema Leadership im Genauen schauen, würde mich biografisch von euch die Standardfrage interessieren, die wir bei Auftrag Aufbruch haben. Die ist, habt ihr irgendwas in eurer Biografie, von dem ihr rückblickend sagt, das hat euch einen Auftrag Aufbruch mitgegeben? Maren, erinnerst du dich?
Also ich würde anfangen in meiner Zeit als Schülersprecherin an der Schule. Unsere Schule hieß nämlich Helene Lange Gymnasium, aber keiner wusste, wer Helene Lange war. Und da haben wir uns als Schülervertreter auf den Weg gemacht und haben am 8. März überall an die Tafeln, damals schrieb man noch mit Kreide an die Tafeln, erklärt, wer Helene Lange war. Und das hat eine kleine Revolution an der Schule ausgelöst. Das hat uns beflügelt.
Und damals war der 8. März noch nirgends ein Feiertag. Nein. Nicht, dass er jetzt schon an vielen Orten ein Feiertag ist, aber wahrscheinlich wussten das die Hälfte der Leute da nicht.
Nein, niemand. Niemand. Und niemand wusste, wer Helene Lange war. Und das war so eine ganz konservative, oder ist immer noch eine konservative Kleinstadt, wo das wirklich für Aufregung gesorgt hat und für disziplinarische Maßnahmen.
Wir verlinken in den Begleittexten zu diesem Podcast ja immer weiterführende Informationen. Hier bietet sich schon mal der Wikipedia-Artikel zu Helene Lange an. Marlon, hattest du einen Auftrag-Aufbruch-Moment?
Ja, und zwar muss ich da mit meiner eigenen Bildungsbiografie starten. Ich war eher ein bescheidener Schüler, wurde dann auf Umwegen Lehrer tatsächlich und habe mich im System sehr wohl gefühlt, habe alles Mögliche gemacht, Verbindungslehrer, Fachschaftsleiter, wurde dann Fachberater für Unterrichtsentwicklung und Deutsch, anschließend Konrektor, dann kommissarischer Schulleiter und jetzt eben seit 4 Jahren Schulleiter, hatte also schon unterschiedliche Blickwinkel auf das System und hatte auch eine konkrete Vorstellung, als ich Schulleiter wurde, in welche Richtung das gehen kann, wie ich Schule gestalten möchte und auch leiten. Und an dem Tag, als ich Schulleiter wurde, wurde gleichzeitig unser ältester Sohn eingeschult. Und das hat die Perspektive doch nochmal massiv verändert, würde ich sagen, im Nachhinein. Der war neugierig, wissbegierig, der war gespannt, was in der Schule passiert. Und innerhalb von wirklich wenigen Monaten oder ja, Wochen und Monaten war es so, dass er da halt hinging, weil er hingehen musste. Und ich hatte gleichzeitig die Möglichkeit zu gestalten und auch die Verantwortung, diesen Lernort Schule zu gestalten. Und habe dann für mich entschieden, in meinem Handlungsspielraum möchte ich Dinge bewusst anders machen und neue Wege gehen. Und ja, die Kombination aus dem ersten Schultag von meinem Sohn und von mir hat mich diesen Auftrag auf Bruch annehmen lassen.
Schöne Geschichten zum Auftakt. Jetzt versuchen wir es ein bisschen systematisch aufzudröseln. Wir haben die Folge in unserer Vorbereitung ja nicht Schulleitung, sondern Leadership genannt. Ein Begriff, wo man sagen würde, wenn man 2025, wir zeichnen 2025 auf, gucken würde, würde man sagen, der Begriff hat sich schon stärker etabliert, als wenn man jetzt vor 10 Jahren dieses Gespräch geführt hätte. Trotzdem ist es noch nicht so, dass man sagen würde, dass alle das gleiche Verständnis davon hätten. Insofern würde ich mal da anfangen, bei so Bedingungen und Herausforderungen für Schulleitungen. Was gibt es da für euch, was ihr vielleicht auch verbinden würdet mit so einem Begriff wie Leadership? Die Amerikaner sagen immer irgendwie, bist du in der Schule als Leader oder als Administrator? Ist es für euch eine Unterscheidung, wo ihr sagt, Schulleitung ist 2025 irgendwie anders definiert als eine Generation davor? Maren, magst du anfangen?
Ja, wenn du jetzt eingeführt hast mit Leader und Administrator, dann würde ich ja sagen, dann würde ich immer unterscheiden, es geht um Menschen, mit Menschen gemeinsam etwas zu entwickeln bei einem Leader, während wir beim Administrator, beim Management sind. Und das ist ja nun mal was anderes. Und das unterscheidet man in jedem Unternehmen und das unterscheidet man nicht in Schule. Aber es macht Sinn, es zu unterscheiden. Und den Fokus richten wir im Leadership Lab tatsächlich auf die gemeinsame Entwicklung mit der Schule, mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit denjenigen, die Vorgesetzte sind. Also als Teil eines Systems sich zu verstehen und als Teil eines Systems zu wirken und sich selbst zu entwickeln. Also sich selbst entwickeln, das Team entwickeln, die Schule entwickeln. Das würde ich ganz knapp so, aber ja. Du magst bestimmt ergänzen.
Also ich würde mich Maren anschließen und ich glaube tatsächlich, dass sich das im Vergleich zu früher das Profil nochmal verändert hat, insbesondere jetzt auch in Nach-Corona-Zeiten und auch in der Kultur der Digitalität wurde das Anforderungsprofil an Schulleitungen nochmal ein Stück weit erhöht, aber auch differenzierter. Und ich glaube, was Schulleitungen ganz arg unterstützt und hilft, ist so eine Art innerer Kompass, also eine Orientierung. Warum mache ich das eigentlich und wofür, mit welchem Ziel? Also so ein Stück weit die Haltung. Was möchte ich gestalten, was möchte ich verändern? Und das verstehe ich so ein Stück weit auch unter Leadership. Das andere ist so mehr administrativ, das gehört dazu. Aber der Fokus hat sich, glaube ich, noch mal mehr in diese Leadership-Rolle entwickelt.
Mara nickt schon ganz stark. Was sind es denn für Leute, die da hinkommen zu euch ins Leadership Lab? Also fangen wir mal ganz einfach an. Kommen die freiwillig oder ja. Wie setzt sich das zusammen?
Ja, also das ist ja eine Kernfrage, dass Menschen nur dann sich entwickeln, wenn sie es freiwillig tun. Und wir gehen von so einem Modell aus, was ja ganz geläufig ist von DC und Ryan, also das von 3 Bedingungen von Lernen ausgeht oder 3 Bedingungen für Motivation. Autonomie, Kompetenz und soziale Bindung. Und das ist unsere Handlungsschnur eigentlich für alles, was wir tun, zu gucken, das, was wir tun, trägt es diesen 3 Komponenten tatsächlich Rechnung. Erleben die Teilnehmer sich als autonom in dem, was sie tun, wenn sie bei uns sind? Erleben sie sich selbst als kompetent? Selbstwirksamkeit ein ganz hoher Faktor. Und erleben sie uns als kompetent? Also wir, die wir den Rahmen setzen. Und welche Rolle spielt das Miteinander bei den Veranstaltungen, die wir machen? Das sind in der Regel keine One-Shot-Veranstaltungen. Also wir legen Wert darauf, dass Bindung unter den Teilnehmenden entsteht, damit sie danach auch ein informelles Netzwerk weitermachen. Und was noch ganz wichtig ist, wir machen keine Veranstaltung für Teilnehmer, sondern wir haben immer 2, 3, 4 Personen, die mit uns die Inhalte auch vorbereiten. Also für das Setting, für die Form, da sind wir die Experten. Da machen wir Vorschläge und das wird in der wertschätzenden Atmosphäre, in der wir das tun, auch gerne angenommen. Aber was die Themen anbelangt, Da beraten wir uns sehr intensiv tatsächlich. Wir haben also für jedes Modul für Schulaufsichten haben wir eine Arbeitsgruppe mit Schulaufsichten und bei den Schulleitungen, je nach Thema, haben wir dann auch Vorbereitungsarbeitsgruppen. Die nehmen in der Regel dann auch an den Veranstaltungen teil, nehmen sich dann aber zurück, weil sie wissen, sie nehmen teil und sind wie alle anderen Experten bei der Veranstaltung. Also bei unseren Veranstaltungen sind die Teilnehmenden die Experten und wir setzen den wertschätzenden Rahmen.
Und kannst du ein bisschen sagen, was deren gemeinsame Klammer ist? Weil die kommen ja mit unterschiedlichen Hintergründen. So was ich gelesen habe, ist es jetzt auch nicht aufgeteilt im Sinne von, das ist der fortgeschrittene Kurs, da muss man 3 Jahre vorher das gemacht haben oder das ist nach Schulleitung sortiert oder nach Region, sondern viele Angebote, die ihr macht, sind jetzt erstmal querbeet. Das heißt, die Leute, die hinkommen, haben irgendwie eine inhaltliche gemeinsame Klammer oder gemeinsames Interesse?
Ja, das ist unterschiedlich. Also wir machen einerseits Modul rein, wo es ein bestimmtes Thema geht, also mindestens 3x2-tägige Veranstaltungen. Wir machen den Blick über den Tellerrand, Dropshadowing, das ist dann auch mehrere Tage, wo man andere Personen begleitet und angeleitet wird. Oder man fährt ins Ausland. Wir sind ja nahe der Grenze und wir nutzen auch Erasmus für Wien, Frankreich, verschiedene Länder, weil wir wissen, wie viel das immer auslöst bei den Teilnehmenden, wenn sie an einem anderen Ort mit anderen Menschen gemeinsam etwas beobachten und dann das eigene noch mal im anderen Licht sehen. Und manchmal erleben sie sind gar nicht so viel schlechter, aber es löst immer einen ganz intensiven Reflexionsprozess aus. Und der ist ja Voraussetzung dafür, dass sich etwas verändern kann. Und dann legen wir sehr viel Wert darauf, dass alles dokumentiert wird. Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle für uns. Und ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt Veranstaltungen in den Regionen, die nennen wir regionale Labs. Da kommen ganz unterschiedliche Menschen, also Schulleitungen, Schulaufsichten, Menschen, die noch nie in einem Netzwerk waren, Menschen, die schon sehr projekterfahren sind, weil sie in einem anderen Programm mitgearbeitet haben. Das ist ja meistens ein Unterschied in der Vertrautheit mit unseren Methoden. Also lässt man sich gleich auf dem Barcamp ein, ja oder nein? Das ist ja für einige nach wie vor also mit einem Sprung aus der Komfortzone verbunden. Oder aber wir haben tatsächlich auch jetzt gerade beim Thema Digital Leadership aus der Erfahrung des letzten Jahres Angebote mit unterschiedlichen Adressaten, wo wir jetzt sagen, also in der Veranstaltung möchten wir eigentlich Schulleitungen mit größeren Systemen. Also eine Berufsschule mit 2000 Schülern ist was anderes als eine Grundschule mit 80 Schülerinnen und Schülern. Also fürs Leadership Lab hat das eine andere Relevanz. Oder wir haben das Thema agiles Management, haben wir zunächst auch im letzten Jahr zusammen angeboten für Schulleitung, Schulaufsicht und haben erlebt, damit wir tatsächlich diesen geschützten, offenen Lernraum haben, ist es doch gut, wenn Schulleitungen sich untereinander austauschen und Schulaufsichten untereinander, sodass wir jetzt tatsächlich eine Modulreihe agiles Management für Schulaufsichten nicht nur im eigenen Bundesland, sondern mit 4 anderen Bundesländern zusammen durchführen. Und eine für Schulleitung. Also wir differenzieren durchaus, aber aber nicht besonders.
Ich habe mir schon mal ganz viele Stichworte auf meinen Zettel geschrieben nachher, dass wir nochmal ein eigenes Kapitel zu verschiedenen Methoden und Maßnahmen machen. Barcamp, Hospitation, Shadowing will ich alles nachher nochmal nachfragen. Jetzt nochmal die Frage an euch beide zu diesem Leadership-Begriff möchte ich nochmal kurz zurück. Du bist jetzt, sieht man nicht in einem Podcast, noch nicht 60 Jahre alt. Ist es auch eine Generationfrage oder würdest du sagen, nee, irgendwie unterscheidet das, was vielleicht vor einer Generation als Schulleitung definiert wurde, sich von Leadership heute quer dazu? Was macht einen Unterschied aus?
Ich würde sagen, tatsächlich dieser benutzte Begriff Mindset spielt da schon eine entscheidende Rolle. Ich kenne auch Schulleitungen und Schulleitungen, die sind zwischen 50 und 60 und haben sich da absolut auf den Weg gemacht. Ich würde nicht sagen, dass es was mit dem Alter zu tun hat. Sicherlich spielt es eine untergeordnete Rolle, aber zwingend hat es jetzt eigentlich da keine Funktion. Ich merke selber, dass es mir, glaube ich, ganz gut tut, dass ich eben eigene Kinder habe, die aktuell in der Schule sind und die noch relativ jung oder in der Grundschule sind aktuell. Und das hautnah miterlebe, was das macht mit Kindern, diese Systemschule. Und das gibt mir auch ein Stück weit einen Antrieb, Dinge vielleicht auch anders zu gestalten. Aber in Bezug auf Leadership nehme ich wahr, dass geteilte Führung ist aus meiner Sicht zentral in Schulleitung. Früher war es vielleicht schon eher so, da saß jemand in diesem Büro oder vielleicht auch 2 Personen und die haben Dinge entschieden und die wurden dann mehr oder weniger umgesetzt. Ich glaube, dass Schulleitung oder Schule heute so nahezu nicht mehr funktioniert. Die Menschen brauchen einen Sinn und einen Zweck, warum sie Dinge tun und ich kann das auch gar nicht mehr leisten. Die Aufgaben sind so multiperspektivisch geworden und umfangreich, Ich brauche da eine gute geteilte Führung. Ich muss Menschen finden, die auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss sie befähigen und kompetent machen. Und sie müssen auch das, ich würde sagen, die Unterstützung durch das Kollegium erfahren. Und dann kommt da viel mehr dabei raus und es macht viel mehr Spaß. Und dadurch kann ich auch Schule nochmal anders leiten.
Das möchte ich gerne bestärken. Also ich glaube auch, Growth Mindset ist das entscheidende Stichwort und nicht eine Frage des Alters. Das muss ich natürlich auch anders sehen, ist ja klar. Aber davon mal abgesehen, ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass es auch eine Reihe Schulleitungen auf Schulaufsichten gibt, die auf unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Berufsleben zurückblicken und feststellen, dass sie mit dem, wie es früher vielleicht noch ging, überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Also es sind dann Leute, die auch gerne mal erlebt haben, dass sie damit nicht weiterkommen und verstecken und wirklich bewusst auf der Suche nach, nicht nur nach der Veränderung des Systems, also Externalisierung sind, sondern die tatsächlich bei sich selbst ansetzen mit der Veränderung. Das ist ja eigentlich das Schöne. Und das erlebe ich tatsächlich auch bei vielen gestandenen Führungskräften, so dass sie davon ausgehen, dass sie selbst sich verändern müssen und dass sie sich selbst verändern wollen, damit das System sich mit verändert.
Also da möchte ich mich absolut anschließen. In den Fortbildungsreihen, wo wir Schulleitungen begleiten oder auch neue oder jüngere Führungskräfte begleiten, merken vor allem die schon länger im System sind, dass sie ein Stück weit die Lösungen von früher heute nicht mehr greifen. Und das macht natürlich unheimlich anstrengend. Das heißt, ich brauche ein anderes Repertoire, einen anderen Instrumentenkoffer sozusagen, die Dinge von heute anzugehen, vor allem in dieser VUCA-Bani-Welt, also in dieser Durcheinander-Welt, braucht es andere Herangehensweisen. Und da versuchen wir ein Stück weit Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber das muss man schon ehrlich sagen, Veränderung ist da auch schon anstrengend, je nachdem, wie lange ich da in diesem System tagtäglich drin bin. Und es geht ja nicht nur darum, eine digitale Transformation zu gestalten, sondern da kommen ja noch ganz viele Aufgaben on top. Und da merken, oder würde ich sagen, dass da die Belastungsgrenze schon relativ weit oben ist. Und dann kommen noch politische Entscheidungen hinzu, die hinterfragt werden. Das macht diesen Beruf schon sehr herausfordernd.
Ich bin ja nur Gast in diesem System. Also nehmt mir an, da ist jemand, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre raus gewesen. Wie würdet ihr denn beschreiben, dass diese Veränderung ist? Ihr habt jetzt gesagt, es ist schon anders als früher. Was ist das, was anders ist?
Ich finde, es ist tatsächlich alles sehr viel dynamischer, schneller. Die Kinder kommen mit anderen sozialen und kulturellen Hintergründen an die Schule. Und gleichzeitig sind die Lehrkräfte aber auch, würde ich sagen, anders vorbereitet, teilweise auch ausgebildet für das, auf was sie daher treffen. Und das macht es für Schulleitung, das zusammenzubringen, die Perspektive von Lehrkräften auf die Kinder, aber die Kinder, die ganz andere Herausforderungen haben und das in Einklang zu bringen. Und gleichzeitig, wir öffnen Schule maximal, das heißt, es kommen ganz viele Kooperationspartner in die Schule. Und das, die Ansprechpartner zu sein für diese in diesen unterschiedlichen Rollen, das macht die Funktion schon nochmal anders. Ich glaube, früher war das eher so ein bisschen ein Stück weit vielleicht auch strukturierter. Mittlerweile merke ich, dass diese Dynamik und diese VUCA-Welt diesen Beruf schon sehr, sehr anstrengend und herausfordernd macht.
Ja, da ich selber nie unterrichtet habe in der Klasse, gucke ich immer von außen auf das System. Und also meine Beobachtung wäre, dass das, was früher vielleicht noch funktioniert haben mag, oder was vielleicht nicht extrem schädlich war, war ja der Lehrer, der alleine oder die Lehrerin, die alleine in der Klasse steht und Wissen vermittelt. Und die Schülerinnen und Schüler haben es gelernt oder auch nicht. Aber es ging halt so. Aber dass diese Erfahrung macht ja vermutlich jede Lehrkraft mittlerweile. Und das kann man ja auch übertragen auf Schulleitung. Das funktioniert in keinster Weise. Also Wissenvermittlung reicht überhaupt nicht mehr aus, sondern es geht tatsächlich um ganz andere Methoden, die vermittelt werden müssen. Alleine vor einer Klasse scheitert man ohnehin als Lehrkraft. Man braucht den multiprofessionellen Austausch. Man braucht den unterschiedlichen Blick. Man braucht den Blick auf jedes einzelne Kind in ihrer Unterschiedlichkeit. Also ich glaube, früher waren die Kinder vielleicht auch nicht so viel verschiedener als heute. Aber die Herausforderungen in der gesamten Gesellschaft sind so viel größer geworden, dass man mit so einfachen Mustern nicht mehr weiterkommt.
Aber ich würde, wenn ich ergänzen darf.
Das, also das war jetzt das, kein Widerspruch.
Nein, nein.
Das war kein Widerspruch, das war eine Ergänzung.
Beides.
Aber ich würde auch sagen, das macht auch gerade so spannend und herausfordernd. Auch wenn es unheimlich anstrengend ist. Das möchte ich keiner Lehrkraft, Kolleginnen und Kollegen an Schulleitungen absprechen. Das ist wirklich herausfordernd. Aber das macht es auch spannend. Und das, ich glaube, es, daraus ergeben sich auch neue Gestaltungsspielräume für Schule.
Wenn ich in den letzten Jahren bei Schulleitung so gefragt habe, was sind denn die großen Baustellenherausforderungen, dann habe ich so zwei Beobachtungen, wo ich euch um kritische Prüfung bitten möchte. Das eine ist, dass es sehr viele unterschiedliche Großbaustellen gibt. Das zweite ist, dass es auch relativ schnell wechselt. Und drittens, das ist jetzt sozusagen noch die fortgeschrittene Frage an euch, dass es sehr herausfordernd ist, wie man denn verschiedene Baustellen zueinander ins Verhältnis setzt. Also es wird dann immer, gerade wenn wir gleich vielleicht nochmal über digitale Transformation sprechen, leicht gesagt von Leuten wie mir von außen, naja, man muss diese Sachen nicht als einzelne Baustelle sehen, sondern miteinander verbinden. Aber wie geht denn dieses Miteinander verbinden? Ist dann für mich eine Frage, wo ich schon schnell nicht mehr weiter weiß, aber zum Glück seid ihr ja da.
Ich fange mal an. Also ich glaube, dass eine wichtige Kompetenz von Schulleitung heute ist eine Priorisierung. Also ich muss für mich festlegen, in welchen Bereichen gebe ich meine Energie und mein Herzblut rein. Und ich habe für mich vor längerer Zeit festgelegt, dass das auf jeden Fall die Dinge sind, wo den Kindern unmittelbar beim Lernen unterstützen und gleichzeitig für das Wellbeing in der Schule sorgen und meinen Lehrkräften die Möglichkeit zu bieten, gut arbeiten zu können. Da geht meine Energie rein. Und das andere, administrative, also so Dinge wie Statistik, Abfragen und so weiter, das versuche ich hinreichend optimal zu machen. Das heißt, ich tue es, aber meine ganze Energie und meine Kreativität und meine Leidenschaft gehen in die Unterrichts- und Schulentwicklung. Ich glaube also, das Erste wäre wirklich eine gute Priorisierung für sich festlegen zu können. Gleichzeitig brauchst bei all diesen Herausforderungen auch eine hohe Frustrationstoleranz, eine Resilienz in Schulleitung, sonst wird's doch irgendwie ziemlich ermüdend, einen langen Atem bei den Prozessen und wie vorhin schon gesagt, eine geteilte Führung in Schule. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine Frage des Rollenverständnisses. Ich sehe mich in der Schule schon ein Stück weit als Möglichmacher. Das heißt, wenn eine Lehrkraft oder Eltern oder Schülerinnen und Schüler auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe eine neue Idee, können wir das umsetzen, können wir das machen, dann ist nicht der erste Gedanke, oh Gott, was kommt da jetzt wieder, sondern der erste Gedanke ist, was brauchen die für einen Rahmen, damit sie es tun können. Und wenn ich mir da in meiner Rolle klar bin, ich glaube, dann kann man auch gut mit den Aufgaben umgehen.
Ja, ich glaube, eine ganz wesentliche Aufgabe von Schulleitung in dieser Zeit ist tatsächlich auch Vertrauen im System zu entwickeln. Wenn man guckt in andere Schulsysteme, also Anne Slivka und Britta Klopsch berichten ja wie von Kanada gerade, das lesen ja auch alle gerade, dieses faszinierende Buch. Die sind bei uns auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Begleitung des Leadership Lab, Britta Klopsch zumindest. Oder wenn man guckt nach Skandinavien, wo auch man guckt, dann stellt man fest, dass es dort eine ganz hoch entwickelte Kultur der Zusammenarbeit gibt und des gegenseitigen Vertrauens und des Aufeinanderverlassens und des gemeinsamen Teilens von Verantwortung. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für Schulleitung, dieses Vertrauen in Schule entstehen zu lassen, im System entstehen zu lassen, weil das die Basis ist, miteinander selbstbewusst und selbstwirksam erlebend diese ambivalente, herausfordernde Zeit gut zu bestehen, resilient zu bestehen. Und wir haben im Leadership Lab, also es ist ja nicht nur so, dass wir die Veranstaltung machen, dass wir jede Veranstaltung evaluieren, sondern wir interviewen auch unsere Führungskräfte, beziehungsweise in diesem Fall Britta Klopsch hat unsere Führungskräfte befragt mit Fragebögen. Und da hat sie unsere Führungskräfte, zumindest diejenigen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen, 5 Punkte rausgearbeitet, die sie für zentral halten, wenn sie über Vertrauen nachdenken. Also das sagt sich ja so leicht, ne? Vertrauen entwickeln, ne? Also uiuiui.
Wenn das so einfach wäre.
Weil wir wissen ja alle, dass es total schwierig ist, dass es total leicht ist, das zu zerstören, aber schwierig aufzubauen. Und diese 5 Punkte fand ich so spannend, dass die Schulleitungen und Schulaufsichten das selber so formuliert haben. Und das wissen wir eigentlich, ne? Lehrkräfte Fehler machen lassen als erstes. Also wir alle erleben, wie unangenehm das ist, wenn man Fehler macht. Und wir auch als Führungskräfte erleben es als unangenehm, wenn man einen Fehler macht. Also wie viel besser wäre es, wenn Lehrkräfte auch erleben können, dass Schulleitungen Fehler machen Und das ist natürlich nicht angenehm, aber dass es eben auch nicht verwerflich ist. Also da sind, glaube ich, Führungskräfte dann auch Vorbilder, die auch selber Fehler machen dürfen, Fehler machen. Oder Ängste zu nehmen, den Lehrkräften Ängste zu nehmen, sich auf Herausforderungen einzulassen, damit sie sicher in die nächste Herausforderung gehen können, Struktur zu bieten, damit sie in dieser Struktur, Menschen brauchen ja unterschiedlich viel Struktur, einige wenige, manche viel, das wahrzunehmen und diesen sicheren Rahmen zu bieten. Klar zu sein, hast du eben gesagt, schon gesagt, also Ziele im Kompass zu haben und das letzte konkrete Unterstützung, wenn es denn eben doch nicht klappt, wie es eigentlich klappen sollte. Und das fand ich eigentlich ganz schön zusammengefasst, wie sie es beschrieben haben. Weil man sich immer fragt, wie kann man das bearbeiten? Hm. Das ist ja so ein großes, also wie kann man das Thema Frauenvertrauen bearbeiten?
Also Maren, ich kann es nur bestätigen, also die Grundbedürfnisse des Menschen müssen eigentlich erfüllt sein. Ja. Und das ist Autonomie und Sicherheit mal ganz oben, würde ich auch sagen. Meine Kolleginnen und Kollegen hoffentlich erfahren die das so, dass sie absolut Fehler machen können. Und die haben auch das Vertrauen von meiner Seite aus, dass sie Dinge tun können und sie werden aufgefordert, Dinge neu zu machen. Und das können Menschen, manche können das automatisch, manche brauchen aber auch die Unterstützung und manche trauen sich einfach nicht oder brauchen mehr die Sicherheit. Und das ist völlig legitim. Also ich glaube, das ist ein Grundsatz von Schulleitungshandeln. Ich habe noch von Björn Nölte eine Begrifflichkeit gelernt, subtraktive Schulentwicklung. Und ich finde, da ist ganz viel dran. Wir frachten in dieses System und auf Schulleitungen Aufgaben immer noch mal oben was drauf, anstatt wir mal schauen, okay, was können wir eigentlich wegnehmen? Und das haben wir so zum Grundsatz gemacht, wenn was dazukommt, muss was anderes dafür weg. Mm. Da tun sich Lehrkräfte unheimlich schwer zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Da ist dieses Beamtentum schon ein bisschen drin, ich muss es doch machen. Wer sagt das denn, dass wir das machen müssen? Also da auch mutig zu sein und zu sagen, hey, nee, das machen wir jetzt bewusst nicht, weil wir machen jetzt nämlich das. Und das, da haben wir auch noch Entwicklungspotenzial, würde ich sagen.
Systematische Müllabfuhr, wie Malik sagt, ne? Oder wie das jetzt auch in x anderen Methoden, das ist sehr cool. Also sogar, was ist der Fokus, was kann weg? Immer systematisch zur Seite packen, ja. Ab in die Tonne.
Beim Forum Bildung Digitalisierung beschäftigt man sich jetzt ja schon eine ganze Weile mit der Frage, was die Großbaustelle digitale Transformation für Schule bedeutet. Und in der Vorbereitung des Gesprächs passte vielleicht ganz gut die Ergebnisse der ECILS-Studie 2023, wo man jetzt mal sehr, sehr vereinfacht von, ich weiß nicht wie viele 100 Seiten Studie jetzt sagen kann an einer Stelle, man hat vor Corona, ich glaube 2018, erhoben, wie stark ist digitale Transformation bei Schulleitungen auf der Agenda und dann 2023 nochmal. Und mal vereinfacht gesagt, das hat sich nichts getan. Wie würdet ihr das interpretieren? Mache ich mal eine ganz offene Frage draus.
Also ich würde auch sagen, dass das wieder damit zu tun hat, wenn ich mich in der Kultur der Digitalität als Schulleitung, und Schulleitungen sind per se nicht IT-Experten. Und natürlich ist Kultur der Digitalität viel mehr als die Technik. Aber wenn ich mich da nicht handlungssicher fühle, dann tue ich mir wahrscheinlich auch schwer damit, da erste Schritte zu machen, beziehungsweise da was anzustoßen. Das heißt, ich brauche erstmal ein eigenes Kompetenzempfinden, um andere Leute quasi zu befähigen und zu unterstützen, da erste Schritte zu tun. Und gleichzeitig nehme ich es auch so wahr, dass ein Stück weit eine Beschneidung der Autonomie von Schulleitung ist, weil diese digitale Transformation ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und damit ich mich darauf einlassen kann, muss ich ja auch ein Stück weit selber kompetent sein und auch mutig sein, mich darauf einzulassen. Und da fände ich es deutlich, oder würde ich mir wünschen, dass das systematisch Schulleitungen auch begleitet und unterstützt werden, wenn sie solche großen Schritte gehen möchten. Da bräuchte es nicht. Es gibt diese einmaligen Veranstaltungen bei uns, wo das Institut Dinge anbietet. Dann kann ich mich da vielleicht einmal hinbegeben und mir da neue Dinge anhören. Aber da müsste es über 1-2 Jahre Begleitung geben. Leute, die mir die richtigen Fragen stellen, ein Stück weit auch Supervision. Und dann kann ich mich selber kompetent fühlen und vielleicht auch diese Schritte gehen. Ich glaube, da fehlt es teilweise an der eigenen Sicherheit und auch an dem Mut, diese Dinge anzugehen.
Wir haben ja im Rahmen des Forum Bildung Digitalisierung die Schulleiterqualifizierung angeboten im letzten Jahr. Und das haben wir ausgeschrieben unter der Überschrift Digital Leadership und hatten einen Wahnsinnszulauf. Und tatsächlich auch von einer Reihe, also wir haben innerhalb von 3 Stunden 80 Schulen haben sich beworben. Mhm. Also das war irre. Und das war unser erstes Angebot. Also wir waren noch gar nicht bekannt. Aber das hat so, das hat so eine Akzeptanz gefunden. Und dann haben wir das ja durchgeführt in 3 Modulen, jeweils mit Schulteams, die gemeinsam ihren Vorhaben arbeiten sollten. Und was deutlich wurde, war, dass obwohl wir in der Ausschreibung deutlich beschrieben hatten, dass es auch um Tools geht.
Kann ich bestätigen, Maren, ne? Wenn ich kurz reinfälschen darf. Genau. Bei uns dasselbe, wir schreiben in der Ausschreibung sogar rein, dass es nicht, es geht eigentlich um Werte, es geht darum, wie handeln wir in dieser Kultur der Digitalität? Ja. Aber die Leute kommen und sagen, wie kann ich jetzt das so und so
nutzen? Jetzt lass mich aber noch mal weiter. Also,
sorry. Ne,
auch um Tools, aber im Wesentlichen um Haltung. Was bedeutet Leadership in digitalen Zeiten? Stellen wir dann fest, also bei der Vielzahl unserer Teilnehmer, also das ist für mich also so schön gewesen. Wir haben tatsächlich dann mit 20 Schulteams gleichzeitig gearbeitet. Also, wie ich schon sagte, große Systeme, kleine Systeme, Leute, die erfahren sind in Transformationsprozessen, welche noch nie davon gehört haben und sich zum ersten Mal reinbegeben. Und dann passierte auch wirklich, also dann konnten wir auch wirklich sehen, dass ein Teil der dort anwesenden Teams, die waren wirklich bereit, sich auf so einen Transformationsprozess einzulassen. Ein Teil guckte so zu, was sich da so tat. Und ein anderer Teil hat immer wieder vehement rechtskonforme Tools eingefordert.
Ja.
Und das zeigt ja deutlich, dass, dass die Erkenntnis, dass wir uns als Gesellschaft, als Welt in einer vollkommen neuen Zeit befinden, tatsächlich noch nicht richtig angekommen zu sein scheint. Und das ist natürlich, das ist das, was du beschreibst. Man möchte erstmal sicher sein, man möchte sich auskennen, wie der Lehrer, den ich vorhin beschrieben habe, der in seiner Klasse steht, der weiß, was gespielt wird. Und jetzt muss man in eine Situation gehen, die unsicher ist, wo man es nicht weiß, kann sein, Schülerinnen und Schüler wissen mehr als ich, der Kollege weiß mehr als ich und ich soll das jetzt handeln, wie geht das? Ich muss mich auf die anderen verlassen, ich muss loslassen. Schwierig.
Also
echt schwierig. Große Herausforderung.
Ja, genau.
Und, für Beamte nicht das Einfachste.
Sicher nicht. Wir machen ja auch diese Digi-Lead-Reihe und da kommen auch unterschiedliche Schulleitungsteams aus unterschiedlichen Systemen. Und es ist die Widersprüchlichkeit in den Teams ist unglaublich aus unserer Sicht. Und was ganz vielen hilft aus meiner Sicht, ist der Kompass des digitalen Wandels von der Pädagogischen Hochschule Zürich entwickelt, ein Kartenset, mit dem ich quasi ich kann eine Standardanalyse meiner Schule machen und gucken, okay, wo stehe ich eigentlich gerade im Prozess? Es sind 5 Dimensionen, unter anderem Unterricht, Infrastruktur, Personen, Organisation und so weiter. Und dieses Kartenset ist jeweils hinterlegt mit Webressourcen. Da kann ich quasi gucken, okay, was brauche ich eigentlich noch im Prozess? Wo sind wir eigentlich schon ganz gut? Und da kann ich mich mal sortieren und kriege mein Gefühl dafür, wo steht meine Schule und wen brauche ich zukünftig. Also mit diesem Set, da geben wir den Schulleitungsteams so fast den ganzen Vormittag, damit zu arbeiten und dann mal zu reflektieren. Das hilft ganz vielen, mal so ein Gefühl zu bekommen und dann loszulegen. Also ich glaube, die Schulleitungen wollen das nicht tun, aber sie wissen teilweise nicht, wie.
Für unsere Materialsammlung sage ich ganz kurz, verlinken wir auch Kompass Digitaler Wandel CH. Das Buch vorhin wollte ich auch noch erwähnen, das lernende Schulsystem, Britta Klopsch und Anne Slivka, verlinken wir. Jetzt zurück zu der Frage. Also ihr habt jetzt mehrmals ja schon gesagt, Haltung und Tools oder überhaupt irgendwie erstmal so handfestes Know-how, den Zugang dazu, ist es wie Henne und Ei, geht das eine oder das andere nicht und wenn man es nicht konkret kennt, weiß man auch gar nicht, was mit Haltung gefragt ist oder wie würdet ihr dieses bisschen weiter aufdröseln, dass da der Zugang erstmal gar nicht so einfach ist?
Also der erste Zugang ist für uns in der Reihe, die wir da machen mit den Schulleitungsteams, dass wir mal definieren, was bedeutet für euch im Schulleitungsteam eigentlich Lernen? Was soll der Schülerin oder die Schüler nach 6, 8 oder 9 Jahren mitnehmen, wenn es unsere Schule verlässt? Und dann schauen wir, okay, was sind die Werte, die uns leiten? Ist das Solidarität? Ist es Transparenz, was auch immer, dann müssen sie sich im Team darauf einigen. Und dann stellt sich daraus die Frage, was brauchen wir eigentlich, wenn wir das jetzt in der Schule umsetzen wollen? Brauchst du dann ein gemeinsames Lernmanagementsystem? Ja, das brauchst du wahrscheinlich ganz sicher, ein datenschutzkonformes. Und daraus quasi so erstmal zu setzen, worum geht's, was wollen wir, wie sieht es unsere, ich glaube, das gibt es ganz selten, einen gemeinsamen Begriff vom Lernen an unserer Schule. Und daraus dann zu schauen, okay, welche Tools brauchen wir dafür, welche Teams müssen wir vielleicht gründen und so einen Schulentwicklungsprozess in Gang zu bringen. Das klappt aus unserer Sicht ganz gut. Nicht immer, selbstverständlich. Maren.
Und da ist die digitale Transformation dann sozusagen unumgänglich, dass man das mit aufgreift. Also ich frage nochmal vor dem Hintergrund, dass ihr beide ja so ein bisschen geworben habt für Schwerpunkte setzen, Prioritäten, auch Sachen weglassen. Mhm. Ist es eine legitime Position für eine Schulleitung zu sagen, ich habe wirklich gerade 4 große, wichtigere Felder, digitale Transformation ist bei mir 5 und jetzt nicht dran?
Ich glaube, es gibt keinen Prozess, den du durchführen kannst, ohne die digitale Transformation sozusagen im Hintergrund laufen zu haben. Es geht nichts ohne, weil es alles verändert. Es verändert komplett die Kommunikation, das Miteinander. Und deswegen kannst du es nicht ohne dem denken. Aber du darfst es eben nicht in erster Linie als Tool denken.
Ja, und nicht singulär. Also das möchte ich absolut unterstützen. Und es ist ja auch klar, das geht nicht mehr weg. Also ich kann es nicht ausklammern und sagen, okay, wir warten das jetzt mal, vielleicht die nächste Bildungsreform. Da gibt es vielleicht auch Inhalte, die, wer weiß, wer dann in 2 Jahren zumindest bei uns dann an Führung ist. Deswegen würde ich sagen, ich kann das nicht singulär denken, das geht nicht mehr.
Es ist ja jetzt, also ich glaube, jetzt ist auch nochmal eine andere Zeit als vor einem Jahr. Also wir haben ja jetzt letztes Jahr den Durchlauf gehabt. Jetzt haben wir daraus 3 unterschiedliche Module entwickelt, also auf unterschiedlichem Niveau für unterschiedliche Adressaten. Und das Ganze wurde so ein bisschen befördert dadurch, dass wir offensiv mit Schulaufsicht und auch mit Schulleitung zu KI gearbeitet haben. Zum Glück war Frau Professor Wessens, sie ist ja bei uns in Kiel an der Fachhochschule, ist zu einem regionalen Lab gekommen und der Leiter unserer digitalen Wirtschaft im Land ist auch in unsere Veranstaltung gekommen, sodass die Teilnehmenden Scheu abbauen konnten gegenüber dem Einsatz von KI für ihre eigene Arbeit erstmal, nicht fürs Lernen, also sondern was bedeutet es für mich als Schulleitung oder Schulaufsicht, KI, wie verändert sich das? Und das hat zugleich bei einer Reihe von Führungskräften die Erkenntnis ausgelöst, dass das jetzt hier nicht einfach mit Tools abzuwickeln ist, sondern dass sich ganz Fragen ganz anders stellen. Also wie Lernen heute funktionieren kann, wie Arbeiten funktioniert, wie Zusammensein funktioniert, wie Miteinander funktioniert. Was muss ich noch wissen, was müssen andere wissen, wo kann ich mich auf andere verlassen, wie kann ich überhaupt noch einschätzen, ob irgendwas in Anführungsstrichen war es oder nicht. Und das glaube ich, verändert das nochmal gegenüber dem letzten Jahr. Ist meine Wahrnehmung gerade, dass es eine ganz, ganz große Verunsicherung natürlich gibt, aber auch das Bedürfnis vieler, sich darauf jetzt einzulassen, weil es so eindrücklich ist.
Also bei uns stellt sich dann auch immer die Frage in den Teams, in den Schulleitungsteams, was muss eigentlich in Präsenz stattfinden, an Konferenzen, an Austausch? Wie kann die Kommunikation gelingen? Wie kann ich an geteilten Dokumenten arbeiten? Also da stellt sich eine ganz andere Frage, wie arbeiten wir und denken wir Schule eigentlich? Also da steckt mehr dahinter, als zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit einer 1-zu-1-Ausstattung in Klassenstufe 8 oder whatever. Und das macht es, glaube ich, auch sehr herausfordernd, weil da stelle ich ja nochmal das ganze System in Frage.
Ist es ein kleiner Königsweg, zu sagen, man fängt damit an zu sagen, was bedeutet das für unsere Arbeit, für uns Erwachsene in diesem System? Und dann sozusagen über den vermeintlichen Umweg dann erst zur Frage zu kommen, was bedeutet das für unsere Kinder und Jugendlichen und die Arbeit mit denen? Ist ja nicht so, wie wir das System sonst denken. Sonst wissen wir eigentlich am Anfang immer schon, was am Ende beim Unterricht passiert oder in den Kinderköpfen passiert, haben wir immer gedacht.
Ich würde sagen, haben wir gedacht. Deswegen auf jeden Fall glaube ich, dass das eine Möglichkeit sein kann. Ob die dann für jeden zutrifft, ist immer selber dahingestellt. Aber das kann ein Zugang sein, indem ich mein Arbeiten und unsere Arbeitsweise hinterfrage, dann auch zu denken, okay, weil die Werte, die mich leiten, sollten mich eigentlich auch leiten gegenüber den Schülerinnen und Schülern, genauso wie den Eltern oder meinen Lehrkräften. Die Werte bleiben, würde ich sagen, dieselben.
Ja, wir haben es zumindest versucht, die Frage zu stellen, was entlastet, wie kann KI mich qualifiziert entlasten in dem, was ich tue, weil alles erleben, es wird immer mehr und immer mehr. Also wie kann KI mir eine Hilfe sein? Und also nach meinen bisherigen Beobachten ist das ein guter Weg, das zu tun. Weil sie ja auch gleichzeitig, also Lehrkräfte, das hat mich so beeindruckt, als wir mit den Schulleitungen und Schulaufsichten in Dänemark waren, dass sie gesagt haben, unser größtes Problem in den 7., 8., 9. Klassen, die Schülerinnen und Schüler haben Langeweile. Wir kommen nicht mehr an sie ran. Die leben in einer komplett anderen Welt. Mhm. Und es ist ja schön, dass Herr Hetti jetzt in Deutschland auch das so auch gesagt hat. Und es Untersuchungen gibt jetzt, 30% der Schülerinnen und Schüler würden sich langweilen. Ich glaube, das ist noch viel zu wenig. Zumindest in den Jahrgängen, über die wir reden. Und das heißt, man muss ja wie auch immer, einen Zugang zu Schülerinnen und Schülern und ihrer Welt finden. Sonst wird man keinen einzigen Schritt vorankommen.
Die Sinnhaftigkeit, oder?
Nein, die Sinnhaftigkeit meine ich nicht. Also der Graben, ist nicht der Graben, ist nicht das richtige Wort, aber die Welt, auf der einen Seite die Kinder und Jugendlichen sich bewegen und die Welt der Erwachsenen, das driftet ja dermaßen auseinander.
Was über dem Tisch passiert, was unter dem Tisch passiert.
Ja, so könnte man das sagen. Genau.
Und jetzt wieder zurück zu der Frage, was eine Schulleitung da machen kann. Wir können ja nicht sagen, wir warten mal ab, bis die Schulleitung das jeweils für sich entdeckt haben, damit die dann gucken kann, dass es die Lehrkräfte für sich entdecken, damit wir danach gucken können, wie wir das in sowas wie Unterricht reinbringen. Wo seht ihr Abkürzung oder Synergiemöglichkeiten?
Also was ich als den großen Mehrwert und Startpunkt bei uns für Schulentwicklung an der Schule empfunden habe, war, wir haben vor gut 2 Jahren ein Barcamp bei uns in der Schule durchgeführt. Also wir hatten einen pädagogischen Tag und pädagogischer Tag war eigentlich bisher so, die Schülerinnen und Schüler sind zu Hause, die Lehrkräfte unter sich in der Schule und es gibt eventuell einen Referenten und dann mittags gibt es eine Arbeitsphase und alle gehen nach Hause, am nächsten Tag machen wir so weiter wie bisher. Und wir haben versucht, das bewusst aufzubrechen und haben uns für die Methode des Barcamps entschieden und haben zu diesem Barcamp eingeladen Schülerinnen und Schüler, andere Schulleitungen, die Schulträger, die Schulaufsicht auch, Hausmeister, Sekretariat, alle, die dazugehören. War sicherlich im ersten Schritt für den einen oder anderen Lehrkraft auch befremdlich, ist ja was ganz Neues. Hatten dann einen Impulsvortrag zur Kultur der Digitalität, was bedeutet das, auch das für das Lernen in der Zukunft an unserer Schule. Und dann gab es eben einzelne Sessions. Und Sessions funktioniert ja so, ein Teilnehmender bietet etwas an, das ihn umtreibt. Und der Gedanke war, okay, die Leute, die alle, die zum System gehören, sind hier im Raum. Jetzt sprecht mal an, was treibt euch denn um? Und es ist irre, was da kam. Zum Beispiel kam unser Hausmeister nach vorne mit einem Zettel und sagt, also ich würde gern über Vandalismus in den Toiletten sprechen. Das treibt mich unheimlich um und das ist aus meiner Sicht auch ein größeres Problem. Daraus in dieser Session entstand dann die Idee, okay, wir könnten ja eine Schülervollversammlung machen und unsere Reinigungskräfte berichten mal, was sie eigentlich da tagtäglich so erleben. Und 550 Schülerinnen und Schüler sind da dabei. Da kamen die ins Gespräch. Es wäre vorher undenkbar gewesen, so eine Atmosphäre zu schaffen. Das ist seitdem nicht perfekt, aber es ist deutlich besser. Eine andere Session war zum Beispiel, okay, wie können wir eigentlich vernetztes Lernen ermöglichen? Wie können wir eigentlich tatsächlich es schaffen, dass die Schule ist zwar in Fächer unterteilt, aber die Welt eben nicht. Und da entstand der Gedanke, okay, wir könnten ja versuchen, dieses Friday-Konzept bei uns an der staatlichen Realschule von Margret Rassfeld, Schule im Aufbruch, zu implementieren. Da haben wir überlegt, wie man das machen kann. Und haben jetzt bei uns den sogenannten Freiraum gegründet. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben dienstags ab Klassenstufe 5 einen Tag, wo sie wirklich dieser Fächerverbund aufgelöst ist und netzvernetztes Denken und Lernen stattfindet. Also ich glaube, dass dieses zum einen Barcamp-Format wirklich ein Potenzial birgt und gleichzeitig Schulentwicklung nicht nur durch Schulleitung initiiert wird, sondern auch eben durch alle anderen Beteiligten im System.
Haben die Teilnehmenden an dem Barcamp reflektiert, dass dieses Fortbildungsformat irgendwas mit einer Kultur der Digitalität zu tun hat? Weil ich kann mir vorstellen, dass es an der Oberfläche gar nicht sofort zu sehen ist.
Ich glaube, durch die Keynote wurde das deutlich. Ich behaupte heute, 2 Jahre später, dieser Tag trägt die Schule ein Stück weit immer noch. Nicht im Daily Business, nicht so tagtäglich, was so passiert, aber unterbewusst kommen immer wieder Dinge, auf die dort besprochen wurden, dort initiiert wurden. Zum Beispiel haben wir jetzt auch seit dieser Woche ein neues Lehrerzimmer, das einfach einen affirmativen Charakter hat, also wo man sich begegnen kann, wo man sich austauschen kann. Ursprung war, wir brauchen mehr Zeit für Gespräche. Okay, die finden normalerweise in so einem Lehrerzimmer zwischen Tür und Angel statt, der eine muss weiter und wir haben da jetzt einen Raum geschaffen, in dem man sich wohlfühlen kann, in dem man gerne ins Gespräch kommt über Schülerinnen und Schüler, aber auch über sonst was am Wochenende so passiert ist. Und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall.
Ich glaube, euer Barcamp trägt vielleicht auch deshalb weiter, weil ihr danach dem Prozess weitergegangen seid mit allen Beteiligten. Und ihr einen Nordstern hattet und einen Fokus gerichtet habt. Also wenn ihr jetzt 2 Jahre später das nicht hättet, dann wäre auch das Barcamp, wenn das Barcamp nur isoliert im Raum ist und nichts drumherum passiert und das nicht aufgegriffen wird und es nicht den nächsten Schritt gibt, dann ist ein Barcamp irgendeine Methode, die eigentlich nichts bewegt. Aber eingebunden in eine systematische Schulentwicklung, wo diese Kultur, die da entwickelt, dann auch im weiteren Prozess fortgesetzt wird, Da kann es ganz viel auslösen. Wir haben das Barcamp jetzt auch tatsächlich bei uns im Startchancenprogramm eingeführt. Und zwar gibt es im Startchancenprogramm in Schleswig-Holstein sogenannte Heimathäfen, wo die Schulaufsichten mit allen Schulen einer Region sich austauschen. So ein bisschen in Anlehnung oder im Vorgriff auf eventuell mal entstehende Schulfamilien, wie ihr sie ja in Baden-Württemberg auch habt nach kanadischem Muster. Wir haben sie auch. Aber bisher nur begrenzt. Und jetzt im Startchancenprogramm gibt es da diese sogenannten Heimathäfen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Da haben wir bei dem Auftakt ein Barcamp durchgeführt. Und das Bemerkenswerte ist tatsächlich, dass natürlich waren alle skeptisch, vollkommen klar. Aber jetzt im Nachgang ist es tatsächlich so, dass eine Reihe dieser Schulräte das Barcamp weiterhin als Methode einsetzen, um auch mit allen anderen Schulen, die sie haben, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Und die Schulen, die daran teilgenommen haben, setzen es wiederum in ihren Schulen ein. Und da haben wir zum Glück das schöne Material, was ihr erstellt habt, das OER-Material.
Verlinken wir.
Wie bitte?
Das verlinken wir auch.
Das verlinken wir, ja. Ne? Und da haben wir dann, wie bei allem, solche Karten erstellt und die Plakate und es sieht schön aus und sie nutzen es alle gerne und sie haben dann alle die Materialien dafür, die man braucht. Und wenn es schön aussieht und leicht zu bedienen ist und die Teilnehmenden merken, es funktioniert und sie haben Mehrwert, es entlastet sie und es kommt mehr dabei raus, dann wird es auch angenommen und weitergetragen.
Und Maren, also ich glaube, das Barcamp war auch so bei uns so eine Art Initialzündung, weil wir hatten bisher eine Steuergruppe, die quasi Schulentwicklungsprozesse mehr oder wenig managt oder auch mal initiiert. Aber an dem Tag kam auch raus, dass diese Steuergruppe, die ist nice to have, aber irgendwie ist nicht so richtig rund. Dann haben wir überlegt, okay, wir könnten die ja eventuell auch, was gibt's für ein anderes Format? Und dann haben wir nach den Sommerferien 6 Wochen lang im Lehrerzimmer auf einer großen Metaplanwand mal alle Themen gesammelt, die die Lehrkräfte so umtreiben. In Schule, das war alles Mögliche dabei. Dann haben wir das geklastert und haben gesagt, okay, wir bilden da jetzt 5 Gruppen daraus. Und dann ordnen sich die Lehrkräfte, die sich in diesem Thema kompetent, aber auch wo sie umtreibt, wo sie sagen, da möchte ich meine Energie, meine Zeit investieren, da ordne ich mich zu. Und dann arbeiten die, gemanagt über eine Taskcard, systematisch an diesen Themen. Das führt manchmal auch zu Kompetenzgerangel oder wer ist jetzt für was zuständig. Aber ich merke, dass eine ganz andere Dynamik in die Lehrerschaft kommt und dass die Leute sagen, okay, das ist mein Thema, das treibt mich um, da möchte ich Zeit und Energie und Kraft investieren. Dann tragen sie es wieder in die Gesamtlehrerkonferenz und dann stimmen wir darüber ab. Also da ist ein Schulentwicklungsprozess in Gang gekommen, der sicher nie alle, aber der einen Großteil der Lehrer und der Lehrerschaft betrifft. Und dadurch, auch an diesem Barcamp war die Erfahrung auch gut, natürlich müssen wir, wenn wir Prozesse gestalten, die Schülerinnen und Schüler befragen. Das gab es vorher bei uns so eher weniger. Und jetzt, wenn die Gruppe sich trifft und sie überlegen sich was, dann kommen immer mindestens 2, 3 Schüler dazu und geben ihre Perspektive auf das Thema dazu. Dadurch entsteht wirklich was, eine partizipative Haltung und es geht kleine Schritte voran. Auch wenn es könnte noch schneller gehen. Das liegt aber in meinem Naturell, würde ich sagen. Strengt meine Kollegen sicherlich auch an. Aber da hat sich unheimlich viel entwickelt in diesen jetzt 2, 2,5 Jahren.
Ich finde, Taskcard ist ein gutes Stichwort. Das ist das Thema Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten. Also wir nutzen auch die Taskcard für jede Veranstaltung, die wir haben, damit, also für jede Veranstaltungsreihe gibt es eigene Taskcards, damit die Teilnehmer tatsächlich auch das, was sie dort selbst erleben, im Nachhinein selber in ihrem Kontext weiterführen können. Darum geht es ja eigentlich. Und das führt mich zum weiteren Stichwort neben der Transparenz und der Sichtbarkeit, der Dokumentation. Das Stichwort muss fallen, ist es Agilität. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, agiles Management, das spielt bei uns eine große Rolle als Thema tatsächlich, weil das auch damit verbunden ist, dass Führungskräfte sagen, ein Projekt ist okay, eine Zielsetzung ist okay, ein Plan ist okay, aber wir müssen auch direkt ins Tun, ins Handeln kommen. Und das ist sehr, sehr oft ja so, dass ewig lange externalisiert wird und man nicht ins Handeln, ins Tun kommt. Und es gibt zunehmend Schulleitungen, die sagen, wir probieren es einfach aus.
Ja.
Und dann sehen wir, was passiert. Und wenn es nicht funktioniert, versuchen wir einen anderen Weg, aber wir machen jetzt erstmal was. Und das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, wie viele sich da was trauen.
Und ist das auch was, was vor einer Generation vielleicht gar nicht so denkbar war oder viel weniger?
Würde ich sagen,
ja. Wo wir vorhin auf der Suche waren, was da
haben wir länger
ist?
Überlegt, wie können wir es jetzt machen, haben lange hin und her gedacht und dann ist irgendwie versandet und die Motivation war vielleicht auch kleiner. Jetzt machen wir so schnelles Scheitern, also immer so iterative Schleifen. Wir machen was, merken, okay, das passt noch nicht ganz, müssen nachsteuern, machen es nochmal anders. Ich glaube, da ist schon ein Umdenken entstanden und das macht es vielleicht manchmal auch ein bisschen herausfordernder und anstrengender, aber man merkt, es passiert was. Dadurch kann ich selbstwirksam werden und also das schnelle Scheitern ist, glaube ich, echt ein guter Garant für Schulentwicklung, die vorangeht. Und natürlich, wo es keinen Widerstand gibt, gibt es aus meiner Sicht auch keine Veränderung. Es gibt Leute, die sagen, ich kann da nicht mitgehen und das ist völlig legitim. Die braucht es auch deren ihre Perspektive, die kritische draufschauen, gehört dazu. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass dieses Tun und dann nochmal anders machen, befeuert Schulentwicklung ungemein.
Jetzt habt ihr ganz viele positive Perspektiven auf das Thema geworfen. Ausgangspunkt war ja die Frage, dass 2023 wenig passiert erscheint gegenüber 5 Jahre vorher, was Schulleitung der digitalen Transformation so an Bedeutung beimessen. Habt ihr vielleicht noch so ganz harte Rahmenbedingungen, wo ihr sagt, ja, kein Wunder. Also in der ICLS-Studie steht zum Beispiel drin, naja, was kann Schulleitung schon entscheiden in dem Feld? Also auch da, ich verkürze, würde ich ganz ungerecht gegenüber den vielen, vielen elaborierten Ausforderungen in der Studie. Vielleicht könnt ihr noch weiter differenzieren.
Also ich finde, zum einen müsste es einfach eine klare Regelung geben der Finanzierung bezüglich Schulträger, also die Ausstattung und die Technik, das muss funktionieren. Wenn ich Dinge tue in der Schule, einführe und umsetze und es scheitert an der Technik, dann macht der Kollege das 2-mal oder die Kollegin, beim 3. Mal sagt sie, nee, ich mach's wie bisher. Dann kann keine Transformation stattfinden. Also ich finde, das müsste klar geregelt sein, die Finanzierung über die Schulträgerschaft. Dann braucht es zwingend, finde ich, einfach ein IT-Support für die Schulen. Es kann nicht sein, dass da noch Lehrkräfte damit beschäftigt sind, vielleicht teilweise der Koordination, aber nicht im direkten Ausführen. Das würde das schon mal ein bisschen klarer setzen. Und ich bräuchte aus meiner Sicht auch für Schulleitung so eine Art Rahmen, wo kann ich mich denn bewegen und was wird denn von mir auch gefordert? Ein Stück weit finde ich auch verbindliche Fortbildung bzw. Qualifizierung wäre da schon angebracht. Ich kann nicht sagen, ja, das geht an mir vorbei. Und
habe für die Schulleitung oder für die Lehrkräfte?
Für beide. Absolut würde ich sagen, für beide. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, das auch noch und wann soll ich denn das noch machen und das besuchen? Aber da es einfach so zentral ist und eben die Schule allumfasslich umgreift, muss ich doch da fit gemacht werden. Und ob das dann in
Was
Fortbildung...
Was ist denn dein Eindruck? Wie ist die Qualität der Fortbildung in dem Bereich?
Ich würde sagen, es ist sehr dünn, was es an Angeboten gibt. Die DigiLead-Reihe jetzt wird ja bundesländerübergreifend wird die ausgerollt, aber sonst gibt es eher weniger. Sonst geht es vielmehr um KI im Unterricht oder diese bekannten Tools werden eingesetzt. Da gibt es ganz viel, wie kann ich iPads im Unterricht nutzen und so weiter. Aber gezielt in Bezug auf Haltung und wie gestalte ich Schule in einer Kultur der Digitalität, gibt es noch sehr, sehr wenig.
Ja, und mein Eindruck ist, dass tatsächlich, also wir reden, also wenn man heute über Fortbildung redet, dann reden wir ja nicht mehr davon, dass man das Wissen hat, das sendet und da drüben sitzt der Empfänger, der es aufnimmt, ne? Aber mein Eindruck ist, dass trotzdem noch viel zu viele Angebote diesem Muster gibt und dass es sie auch in diesem Bereich sehr, sehr viel gibt. Und dass das dazu führt, dass das, was es gibt, auch nicht in dem Umfang genutzt wird, wie es genutzt werden könnte, weil die Adressaten, also Lehrkräfte, Schulleitungen, eben mit den Füßen abstimmen, wo sie hingehen und wo sie nicht hingehen. Und ist das auch dein Eindruck?
Das kann ich unterstreichen und ich merke, dass die Schulleitungen, wir machen es ja über 2 Jahre geht diese Reihe und die sind dann meistens 2 Tage oder 2,5 Tage bei uns. Es ist ja utopisch zu glauben, dass wir da vorne stehen und erklären, wie das funktioniert und dann macht ihr es so, dann klappt es. Sondern wir bieten einen Rahmen, in dem sie quasi ab und zu Impulse bekommen, aber dann haben sie vor allem Zeit außerhalb der Schule, sich mit ihren Themen, die standortspezifisch sind, zu beschäftigen. Also der Gedanke wäre mehr so Lernen im Prozess der Arbeit, weil die kommen am Montag wieder zurück in die Schule, der Schulalltag ist da und es kommen zig Fragen auf Schulleitungen zu, die müssen dann wieder handeln. Deswegen geben wir eher den Raum und die Zeit, an diesen Themen zu arbeiten. Und ich glaube, dieses Format gibt es noch zu wenig. Das müsste ja ausgebaut werden.
Ja, und ich glaube, es müsste, genau, das machen wir ja mit diesem Digital Leadership im Rahmen von BD. Das sind ja ähnliche Angebote, wie ihr sie jetzt, oder wir im Leadership Lab machen das ja auch bei all dem. Was ich wichtig finde, das eine ist, dass die Teilnehmenden sich als autonom, selbstwirksam und verbunden erleben können, wie wir vorhin schon hatten, DC und Ryan. Aber das andere ist vielleicht auch so ein bisschen gerichtet an die Person, die jetzt den Rahmen gibt und die da vorne steht dann doch. Ne? Im Stuhlkreis oder wie auch immer.
Mach mal ein Beispiel. Mach mal ein Beispiel.
Ich will jetzt gar kein Negativbeispiel machen, aber ist es nicht auch hilfreich, wenn die Person, die da vorne steht, auch den Eindruck erweckt, sie sei selbstreflexiv?
Ich würde sagen, das ist sehr hilfreich.
Versteht was vom Thema und ist agil.
Ja.
Also und haben wir nicht, vielleicht brauchen wir nicht noch mehr Menschen im System, die das auch verkörpern und zum Ausdruck bringen? Diese Haltung, also erstens selbstreflektiv zu sein, zweitens die Dinge durchdrungen zu haben und agil zu sein und tatsächlich das so ein Herangehen zu haben, denn die Schulleitung und Schulaufsichten als die Experten zu begreifen, sich selber als, wie du selber vorhin auch gesagt hast, als Ermöglicher.
Ja.
Okay. Auch bei aller Kompetenz in der Sache ist man ja trotzdem nur oder Ermöglichende.
Absolut. Ich glaube, bei uns geht es jetzt gerade, also in Baden-Württemberg, auch darum, ob man diese DigiLead-Reihe ausbaut, ob man sie nochmal größer macht. Also so eine Art Train-to-Trainee. Da ist aber die Frage, wer tut es denn? Also Schulleitungen sind meistens on top belastet. Das heißt, die machen nicht noch irgendwas nebenher, dann möglich noch für ein, zwei Anrechnungsstunden. Jetzt der Gedanke wäre, dass das Schulentwickler tun. Ich glaube, es lebt aber sehr stark von der Authentizität, wenn es Leute mal sie machen, die es selber auch im täglichen Business tun. Also diese Transformation in Schule zu gestalten. Das ist eine große Herausforderung. Da muss man überlegen, wie man da reflektierte Menschen findet, die das gerne tun wollen. Da also, bräuchte ich schon eine Weiterqualifizierung.
Ich kann ermutigen in dieser Frage, weil die Rückmeldung zu unseren Veranstaltungen ist, dass die Schulleitung und Schulaufsichten gerne Moderatoren oder Trainer nutzen, die nicht direkt aus dem System kommen. Mhm. Weil sie sagen, das ermöglicht, weil sie selber sind ja im System. Sie kennen das System in- und auswendig. Die Person, die da vorne steht, muss was vom Thema verstehen, muss richtige Fragen stellen können, muss sie ins Arbeiten bringen können und in Austausch, muss Möglichkeit geben, dass man in die Tiefe gehen kann, aber sie sollte am besten nicht aus der Schule kommen. Das ist bei uns tatsächlich sehr oft die Rückmeldung. Das muss ja nicht überall so sein. Mhm. Aber das ist so, das ist natürlich, das erleichtert das ein bisschen angesichts von Lehrkräftemangel und Überlastung von Schulleitungen, darüber nachzudenken, wer macht die nächste Modulreihe. Ne? Ja. Es ist trotzdem nicht leichter, geeignete Menschen zu finden. Aber das ist eine Ermutigung, tatsächlich woanders. Also wir machen, deswegen gehe ich jetzt nochmal in Richtung Blick über den Tellerrand, Jobshadowing. Also wir machen die Erfahrung, wir haben ein Jobshadowing zum Beispiel, das ist Jobshadowing Grundschulleitung, Kita-Leitung. Die werden, also wir schreiben das aus, die können sich darum bewerben, Kita-Leitung, Grundschulleitung, es geht um ihre eigene Haltung, wie sie ihr Führungshandeln verstehen, also was ihr Selbstverständnis, wie sie mit dem Team umgehen, welches Bild sie von ihrer Einrichtung haben. Dann treffen die sich, dann matchen die sich und dann begleiten die sich jeweils 2,5 Tage im Alltag und dann gibt es eine Abschlussveranstaltung und dann berichten diese Tandems, was sie gegenseitig am anderen kennengelernt haben, was gleich ist und was anders. Und die Erfahrung ist immer, es ist viel mehr gleich, als man denkt, und es ist viel mehr anders, als man denkt. Also dort, und das ist so, das ist der helle Wahn, wie wertschätzend dann Kita-Leitung und Grundschulleitung von dieser gemeinsamen Zeit. Es sind ja 2x2,5 Tage. Aber was das auslöst, ist, also sie dokumentieren das in unserem Manual, was wir dann haben, ne? Da dokumentieren die diese Fragen und reflektieren die, kriegen dann noch ein Zertifikat, ist alles schön. Mhm. Und das machen wir auch mit Schule Wirtschaft und wir machen es auf eine andere Art auch mit kulturellen Interventionen. Also wir haben bei unseren regionalen Labs immer eine Säule, wo ein Tänzer kommt oder ein Choreograf oder ein Maler hatten wir auch schon, die dann die Führungskräfte parallel zu dem Strang, wo inhaltlich am Thema gearbeitet wird, künstlerisch arbeiten zu dem Thema. Und auch das löst offenbar Reflexionsprozesse aus, die förderlich sind für Führungskräfte. Oder wir fahren natürlich in andere Länder dann auch. Ne? Das ist ganz offensichtlich. Aber bei diesem einfach mal in ein vergleichbares System wie Kita oder Wirtschaft, da ist es ja genau gleich wie bei der Kita, das gleiche System, oder eben auch diese künstlerischen Interventionen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass das dass es die Ermutigung gibt, in der Schule etwas Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und das braucht man ja.
Das braucht man ganz zwingend.
Wir haben jetzt auch viel schon über Qualifizierung gesprochen. Bei vielen Sachen, die ihr beschrieben habt, sehe ich so einen gemeinsamen Nenner, dass immer, nicht immer, aber häufig so ein Überbande gespielt passiert. Also vielleicht ist das auch ein Unterschied zu dem, was wir vorhin gesucht haben, dass man bei früheren Ansätzen immer versucht hat, direkt aufs Ziel zu schießen. So, hier habt ihr die Fortbildung, hier kriegt ihr gesagt, wie ihr es macht, danach nehmt ihr es mit in eure Schule und setzt es bitte um. Und das ist ja was, was man heute, naja, ich weiß nicht, wer das Mann in meinem Satz ist. Also vielleicht gibt es das doch noch, aber hier an dem Tisch sozusagen ist schon vollkommen klar, dass das nicht so ist. Jetzt weiß ich nicht, wie stark das sozusagen repräsentativ für die Welt ist, wenn wir jetzt hier sagen, das macht man ja
also
nicht.
Also das
mehr.
Problem ist, glaube ich, dass es das noch zu oft gibt. Mhm. Viel zu oft gibt. Dass unendlich viel Schuljungs, unendlich viel Ressourcen reingehen in sowas.
Ja.
Und zwar aus dem System, also Steuermittel und unheimlich viele Leute, die mit Erwartungen hingehen, ihre Zeit opfern und dass sie zurückkommen und nichts damit anfangen können. Weil sowas löst gar nichts aus.
Und selbst wenn sie was damit anfangen können, unmittelbar, dann gehen sie aber zurück in ihr System. Und dort bleibt die Zeit dann nicht, um das jetzt umzusetzen, sondern ich brauche einfach da, ich muss raus, den Blick weiten, um dann zu gucken, okay, was kann ich damit jetzt anfangen in meinem Team? Ich halte es auch für zwingend, dass diese Fortbildungen im Team passieren. Es macht keinen Sinn, wenn da eine Schulleitung alleine hingeht und sich das anhört. Die müssen da 2, 3, 4 Lehrkräfte aus dem Schulleitungsteam, Digitalteam, whatever mitnehmen und dann kann ich zurückgehen in die Schule. Das passiert sicherlich, glaube ich, auch noch viel zu oft. Bei manchen Inhalten kann es, sage ich mal, gerechtfertigt sein, aber wenn es darum geht, Haltung, Schulentwicklung, Schule zu verändern, dann brauche ich da einen anderen Zugang.
Ist ja auch die Frage, lernen Lehrkräfte das in ihrer Ausbildung? Mein Sohn hat schon vor vielen, vielen Jahren, in 15 Jahren, in Kopenhagen studiert. Und da war es so, dass sie ihre Abschlussarbeiten immer im Team erarbeitet haben und abgegeben haben. Weil das war also an so einer, hat BWL, internationale Politik studiert. Da war das gang und gäbe, dass Abschlussarbeiten gemeinsam erstellt wurden. Das muss man sich mal vorstellen, jetzt hier in Deutschland, im Lehramtsstudium, wo es doch gerade eigentlich gebraucht würde, im Schulsystem sowas zu machen. Aber wie meilenweit entfernt ist man davon, gemeinsame Abschlussarbeiten oder gemeinsam Unterricht oder was auch immer. Also das wäre dringend erfordert. Das wäre dringend notwendig, weil wir brauchen ja Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Wie soll man die lernen, wenn ich im Studium und in der Praxis?
Und da hätte ich ein Positivbeispiel. Zwei junge Lehrkräfte von mir, das sind jetzt 3, 4 Jahre im Schuldienst, arbeiten schon im Schulleitungsteam mit, weil sie sehr gut sind, motiviert sind, Lust haben, was zu gestalten. Und ich habe immer geguckt, wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich die ein bisschen anfüttern, dass die noch kompetenter werden, dass die einen anderen Blick auf Schule bekommen, vielleicht auch ein Stück weit außerhalb nur auf ihre Klasse gerichtet, sondern gesamtsystemisch betrachtet. Und da gibt's was, das nennt sich Tandem Leadership von der IEM, unterstützt auch durch die Deutsche Wirtschaftsvereinigung. Und da werden die ein Jahr alle 6 bis 8 Wochen über die ganze Bundesrepublik verteilt, mit anderen jungen Lehrkräften im Tandem gekoppelt und bekommen da Inputphasen in Workshops, müssen Dinge erarbeiten, müssen ein Jahr lang eine Projektarbeit erstellen zu einem Schulentwicklungsthema, das sie umtreibt. Bei uns war das die Einführung von digitalen Endgeräten, das haben die zwei verantwortet und gemanagt. Und da merke ich jetzt, was die für andere Fragen an Schule und an Schulleitung und an Schulentwicklung stellen. Also das ist echt was, wo ich sage, das müsste es viel mehr geben. Da gibt es eigentlich viel zu wenig. Das sind die Führungskräfte aus meiner Sicht von morgen auch in Schule. Und die brauchen Futter aber.
Sie sind ja schon heute da. Das macht ja Mut.
Das macht Mut.
Ja. Wir sind schon eine Stunde unterwegs. Ich möchte trotzdem noch einen kleinen Schwerpunkt mit reinnehmen. Das sind die Schulaufsichten, weil ihr die schon mehrmals so immer so im halben Schwung mit erwähnt habt. Wenn wir von Leadership sprechen, habe ich jetzt ja auch mir gewünscht, dass wir stark auf die Schulleitungen gucken. Aber wenn wir jetzt den Fokus so eine Stufe weiter aufziehen, welche Rolle spielen die Schulaufsichten, wenn wir von Leadership und Transformation reden?
Marin?
Könnt ihr jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast drauf machen, aber vielleicht machen wir ein paar Minuten.
Tatsächlich, im Leadership Lab spielen sie bei uns in Schleswig-Holstein spielen sie eine zentrale Rolle, weil die Schulaufsicht sich gerade sowieso in einer Umwälzung befindet. Da haben wir einen Generationenumbruch. Viele gehen jetzt gerade und das ist das eine. Das andere ist, dass Schulaufsichten erleben, wie komplex auch die Herausforderung ist. Also angesichts der Schulen, die wir haben, Staatsschulen, Schulen früher bis vor kurzem bei uns Perspektivschulen und viele andere, Und das funktioniert auch in dem Bereich schon lange nicht mehr nach dem alten Muster. Viele Schulaufsichten haben sich da auf den Weg gemacht und gehen in Kooperation mit Schulleitungen, was ja auch dringend notwendig ist tatsächlich. Deswegen finde ich solche Konzepte, wie ihr sie in Baden-Württemberg und wir in Schleswig-Holstein auch haben, mit den Schulfamilien nach dem kanadischen Vorbild, wirklich erstrebenswert, wo also Schulaufsichten gemeinsam mit ihren Schulleitungen entwickeln. Die Schulen sich dadurch miteinander lernen, die Schulen voneinander lernen, die Schulen artikulieren, was sie brauchen. Und dann ist es natürlich klar, die eine Schule braucht mehr Unterstützung und die andere braucht weniger. Aber das kann eine Schulaufsicht auch ganz gut einschätzen. Wenn, das wollte ich unbedingt noch unterbringen. Wir haben gerade so ein Modul gemacht zum Artikel Management zur Schulaufsicht, habe ich schon gesagt. Und wir haben jetzt gerade in der letzten Woche etwas vorgestellt, wie man an die Fragen der Schulleitung und Schülerinnen und Schüler kommt. Und ihr habt, wenn ihr vielleicht schon mal einen Blick in dieses Buch von Britta Klopsch und Slivka geworfen habt, dann habt ihr hinten so ein Bild gefunden, Spirals of Inquiry. Also so einen iterativen Prozess, also die Befragung der Schüler ist, die erste Frage der Schüler ist, die Frage an die Schüler ist, das ist der Ausgangspunkt jeglicher Datenanalyse. Kannst du mir zwei Personen an dieser Schule nennen, zwei Lehrpersonen an dieser Schule nennen, die an deinen Bildungserfolg glauben? Und ich finde, das ist so eine unfassbar kluge Frage, diese Frage zu stellen, weil sie erfordert, dass du, bevor du diese Frage stellst, du schon richtig viel an der Schule ausgelöst haben musst. Und aus dieser Frage ergibt sich dann eben so eine Spirale, Spirals of Inquiry, und du überlegst, was musst du als Schule tun, damit dieses Kind oder jedes Kind sich wirklich gesehen fühlt und sich entwickeln kann. Und das, und da kann die Schulaufsicht eben sehr, sehr gut unterstützen, indem sie Schulleitung ermutigt, einen solchen Weg zu gehen, dateninformiert zu agieren. Und das ist eben, man redet ja immer viel jetzt von datengestützten Arbeiten. Und das eine sind Daten, die man aus Noten und Leistungsbemessungen. Ja. Aber das andere, also wo siehst du dich? Ne? Wer sieht dich an dieser Schule? Und was glaubst du, was du lernen kannst an dieser Schule und was du dafür brauchst? Ist so beeindruckend. Deswegen wollte ich das unbedingt zum Schluss sagen, es gibt eben auch richtig, richtig viele gute Beispiele, wie man mit klugen Fragestellungen und klugen Methoden auch etwas, also einen Schalter umlegen kann an der Schule. Das haben wir ja in vielen Bereichen schon gesehen. Bei der ganzen Schulbewegung war es früher das Thema Rhythmisierung, was die ganze Schule verändert hat. Also dann die Abschaffung der Hausaufgaben, meine Lernzeiten. Das sind immer so kleine Sachen, wo man da erst denkt, das ist vielleicht nur ein kleines, oder Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche, vielleicht nur ein kleines, aber das verändert die gesamte Kultur einer Schule.
Sehr cooles Beispiel. Ich würde sagen, dass diese Begrifflichkeit Schulaufsicht mal grundsätzlich überlegt werden sollte, ob man die nicht vielleicht ein bisschen anpasst. Weil diese Vorstellung, dass da jemand ist und der Aufsicht über mich und mein Tun und Handeln führt, tut mir echt ein bisschen schwer, sondern es wäre eher besser Schulpartner. Und ich kann jetzt für mich sagen, meine Schulaufsicht, ich erlebe es so, dass die auf Augenhöhe agieren, dass die Impulsgeber sind teilweise auch, dass, wenn ich ein Problem habe, kann ich da nachfragen. Die kommen auf uns zu, sind interessiert, dass diese Schulentwicklung gestaltet wird. Ich erlebe es aber auch noch anders, also es gibt es auch ganz anders, dass die wirklich so mehr im Kontrollmodus sind. Und wenn wir daran interessiert sind, einen co-konstruktiven Prozess zur Schulentwicklung zu gestalten, zwischen Schulaufsicht, so heißt es nun mal, und Schulleitung oder Schule, dann brauchst du da einen anderen Zugang. Wir machen das auch in Baden-Württemberg seit anderthalb Jahren jetzt, datengestützte Schulentwicklung. Das heißt, mein zuständiger Sprengel-Schulrat und ich gucken uns die Daten der Schule, die uns vorliegen, Lernstand 5, also eine Erhebung in Klasse 5 oder wäre 8 bundesweit, gucken uns die Ergebnisse an. Wie ist die kulturelle Zusammensetzung, soziokulturelle Zusammensetzung der Schülerschaft? Und wie ist quasi der Output bei dem, was am Ende rauskommt? Das gucken wir uns an. Aber ich finde, Marin, was du gerade gesagt hast, die Fragen sind ja mindestens genauso zentral. Wie geht es eigentlich den Kindern hier? Wie lernen die? Wie geht es ihnen gut dabei? Werden sie gesehen? Was brauchen sie eigentlich? Und da merke ich schon, dass das sehr noch von der jeweiligen Person abhängt, wie dieser Zugang ist zwischen Schulaufsicht und Schule. Das müsste, glaube ich, systemisch anders gedacht werden. Und da wäre das Wording schon ganz gut, da einen anderen Zugang zu finden.
In Österreich heißen sie pädagogischer Dienst. Das ist ja nicht weit von euch weg. Also wir fahren da jetzt hin und gucken uns das da an.
Hört sich aber schon ganz anders an, wenn ich jetzt mit meinem pädagogischen Dienst mich austausche, als mit meiner Schulaufsicht, oder? Ja.
Interessante Frage. Wie, also wir können ja mal auch bei unseren Zuhörern einen kleinen Wettbewerb machen, einen Namenswettbewerb, wie wir die Schulaufsicht umbenennen würden, wenn wir pädagogische Monarchen wären, die das könnten.
Jöran, das macht ja auch mit meinem eigenen Verständnis was. Wenn ich Schulaufsicht bin, dann habe ich zu gucken, ob da alles nach Ordnung und korrekt läuft. Aber eigentlich geht es doch darum, dass die Leute vor Ort befähigt und bestärkt werden in dem, was sie tun. Und wenn sie was brauchen, dann sollte die Schulaufsicht da sein. Das tut sie manchmal. Ich glaube, da wäre noch Potenzial.
Ein schönes Schlusswort. Wäre da nicht noch eine allerletzte Frage an euch, wenn jetzt Leute bis hierhin zugehört haben, oft genickt haben, vielleicht auch mal irritiert geguckt haben, vielleicht was nachschlagen wollen und trotzdem noch an einen Aufbruch auf einen Auftragaufbruch glauben, was würdet ihr denen mitgeben? Das ist meine Bitte an euch als Schlusswort quasi. Maren, magst du anfangen?
Ja, also ich habe eben dieses Bias of Inquiry eingeführt und die beiden Wissenschaftlerinnen, die das entwickelt haben, die machen da so ein kurzes Video und da beschreiben sie das Wichtigste, was sie antreibt und was sie sich wünschen, die können das viel besser sagen als ich, ist Neugierde. Sie wünschen sich, dass die Lehrkräfte, dass die Menschen, die im Schulsystem sind, genauso neugierig wieder rausgehen, wie sie reingegangen sind. Neugierde auf die Menschen, Neugierde auf was das zu lernen ist. Das ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung für alles, was wir haben. Und das Zweite, das habe ich mir jetzt von Herrn Tulowitzki zu eigen gemacht, das hat er nämlich bei unserer Auftaktveranstaltung gesagt. Er hat gesagt, Bande bilden soll heißen, sich vernetzen, austauschen, nicht allein sein, immer wenn man weiß, sich Hilfe suchen, und zwar an der eigenen Schule, aber auch mit Schulleitungen in der Umgebung oder auch mit der Schulaufsicht. Genau, vielleicht die zwei sagen. Also er hat 6 Punkte, die sind alle gut. Ne? Das auch den Lernmuskel trainieren, finde ich auch ziemlich gut. Oder professionelle Gelassenheit üben, finde ich auch ziemlich gut. Also so Punkte, die man weitergeben könnte.
Danke.
Gerne.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass nahezu alle Menschen, die in diesem System tätig sind, ob Lehrkräfte, Schulleitung, das eigentlich gut und selbstwirksam machen, möchten und tun. Tun, mache Fragezeichen, aber sie wollen es. Und gleichzeitig sind wir aber Meister darin, Dinge zu finden, warum wir es gerade nicht tun können. Geht gerade nicht, weil, oder? Aber, ja, aber. Und da möchte ich einfach sagen, frei nach Pippi Langstrumpf, das haben wir noch nie so gemacht, aber es wird gelingen. Diesen Gedanken aufzufassen und sagen, okay, wir machen das jetzt anders und es wird bestimmt gut. Diesen Mut zu haben und die Begeisterung, weil Schule ist aus meiner Sicht ein genialer Ort und da hat es so viel Potenzial und Spielraum, diesen Mut einfach zu nutzen.
Schöne Schlussworte. An dieser Stelle wie immer die Empfehlung für Auftrag Aufbruch als Podcast-Reihe, denn alle, die das jetzt vielleicht das erste Mal gehört haben, können noch viel entdecken. Es ist die 3. Staffel, wir sind schon in der 9. Folge von dieser Staffel, also wer will, kann sehr viel nachhören. Wir haben wieder viele interessante Gespräche in dieser Podcast-Reihe geführt, die auch Jahre danach noch gut gealtert sind. Zu dieser Folge verlinken wir dort, wo man den Podcast findet, auf Textebene zusätzliche Ressourcen vom Forum Bildung und Digitalisierung oder von vielen Stellen, die wir heute im Laufe des Gesprächs genannt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für eure weitere Arbeit an Maren Wichmann und Marlon Lamour.
Danke gleichfalls.
Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!